Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Frauen, zwei Brüste. Ja, wir sind normalerweise nur ein Podcast, den man hören kann, aber zum Anlass des Weltbrustkrebstags hat der Fernsehsender Six uns die Möglichkeit gegeben, uns für 3 Folgen auch live im TV zu präsentieren. Und die folgende Folge ist nun die 2. von diesen 3 Folgen, die es am 1. Oktober zu sehen gab. Also seid gespannt und vielen Dank fürs Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Thema Brustkrebs redet. Wir möchten zeigen, dass es auch nach der Diagnose ein Leben gibt und lebenswerte Momente. Wir möchten zeigen, dass der Krebs in jeden Bereich des Lebens eingreift. Und so nehmen wir euch mit in unseren Alltag, wie es damals war. Wir wollen zeigen, dass es ein bisschen Leichtigkeit auch in diesem Thema gibt, ohne es zu bagatellisieren.
Genau, das ist unser Thema und wir sind zwei betroffene Frauen, also wir sprechen hier aus eigenen Erfahrungen. Alle Geschichten, die wir so erzählen, die haben wir tatsächlich selbst erlebt. Und ich finde, heute kommt ein richtig interessantes Thema.
Ich freue mich auch schon.
Weil das ein Thema ist, das schwingt so mit. Das ist so ein stiller Begleiter der Diagnose an sich. Und so die letzte, also bis heute, ja, also wo wir doch wieder im Leben stehen, begleitet uns dieses Thema. Und da geht es einfach darum, Körpervertrauen, das ist so die Überschrift. Oder wie es ja jetzt auch
auf Neudeutsch
also so heißt. Diese Welle. Also Body Positivity. Also wie gehen wir damit um? Was macht der Krebs mit einem? Was macht er mit dem Körpergefühl? Was schwingt so mit? Was ist vielleicht anders als bei gesunden Menschen? Und ja, ich glaube, da sollten wir heute mal drüber sprechen.
Ich würde sogar noch eins draufsetzen.
Nee.
Ja. Das Gefühl, was kann ich meinem Körper wieder zutrauen?
Ja.
Also nicht nur der Körper an sich und vertraue ich ihm, sondern was kann er denn leisten? Wie weit kann er gehen?
Weil was, und was hat er eigentlich geschafft?
Genau.
Das finde ich schon, sollten wir schon nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise zutrauen, denn was man uns ja hoffentlich nicht mehr ansieht, ist ja, dass wir tatsächlich 24 Runden Chemotherapie im Laufe unserer Krebstherapie hinter uns
muss
gebracht
man schnell
haben.
Rechnen. Aber es ist ja 24.
Ne? 24 Zyklen sind das, die in so einer, oder in unserem Fall, in unserer Krebsbehandlung steckten. Das ist schon ehrlich gesagt nicht ohne.
Plus Bestrahlung. Plus ich ein paar OPs, du ganz viele.
Genau. Und das gestaucht in eine relativ kurze Zeit und das muss man schon sagen, also es wäre jetzt gelogen, wenn man jetzt zwei adrette Frauen sieht. es wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, man fühlt sich wie vorher oder man fühlt sich gesund. Also all das macht etwas mit einem, all das macht etwas mit einem Körper und für mich ist ein großer Aspekt dieses Körpervertrauen, weil das auch ganz, ganz eng mit dem Thema Ängste zusammenhängt. Ja. Also das ist, finde ich, für mich so ein Thema, das sich schwierig abkoppeln lässt.
Aber ich glaube, du hast was ganz Schönes gesagt am Anfang. Wir sind wahnsinnig stolz auf unseren Körper.
Ja.
Was der alles gemacht hat und geleistet hat.
Mhm. Das muss ich schon, das muss man so anerkennen. Aber nochmal zurück zum Anfang. Körpervertrauen.
Ja.
Ich gehe tatsächlich nochmal so in diese Diagnosesituation hinein. Mhm. Und das war so ein Moment für mich, aus meiner Erfahrung heraus, wo ich mich vor meinem Körper richtig veräppelt gefühlt habe.
Das hast du ganz treffend gesagt.
Oder?
Ja.
Also es ist so nicht real. Also man fühlt sich so vital und man fühlt sich so gesund und plötzlich ist da dieser Knoten. Und aus diesem Knoten wird eine Diagnose, aber man fühlt sich nicht krank, aber man ist todkrank. Also man ist wirklich ganz, ganz schwer erkrankt gerade. Und das macht irgendwie was mit einem. Also man fragt sich, warum habe ich das nicht selber gemerkt?
Ja.
Warum habe ich diesen Knoten erst gemerkt, als er 2,5 Zentimeter groß war?
Zufällig.
Warum? Also ganz viele Warums schwirren im Raum. Ganz viele, hätte ich das verhindern können? Ganz viele Zweifel. Und vor allen Dingen, warum hast du mir das angetan, du Körper? Also an einem Körperteil, das, sage ich jetzt mal salopp, nicht überlebenswichtig ist. Also ich meine, hey, wir sprechen von der Brust. So, die ist nicht unwichtig, also das will ich ja gar nicht so sagen, aber warum? Ne? Warum ist das passiert?
Ich glaube auch, das ist dieses Grundvertrauen, weil normalerweise ist es so, du wirst krank. du merkst, deine Nase geht langsam zu, genau. Vielleicht kratzt es im Hals. Also irgendwas merkt man selbst bei einem Schnupfen oder so. Oder du hast vielleicht auch eine Blinddarmentzündung. Da kommen Schmerzen. Und das ist beim Krebs eben anders. Und mein Körper, also ich würde sagen, ich habe meinem Körper immer ganz toll vertraut. Der war immer schön gesund.
Ja,
und wenn was war, dann wusste ich auch genau, okay, da geht es nämlich weiter. Ich habe eine Erkältung. Ich weiß jetzt, okay, ich gehe heute mal früher ins Bett und morgen geht es dann schon wieder. Und plötzlich ist es nicht nur so, dass durch die Diagnose dein Körper dich ein bisschen veräppelt hat, weil du hast ja nichts gemerkt, sondern plötzlich ist es so, dass du einen Schnupfen hast und du denkst, ist ja wie immer, weil du kennst ja deinen Körper. Ich meine, ich war ja auch schon über 40, da hat man so eine gewisse Verbindung mit seinem Körper aufgebaut. Und ich denke mir, ja, ist ja wie immer. Ich lege mich einmal heute ein bisschen früher hin und dann morgen geht's schon wieder. Und während der Krebstherapie ist das aber nicht so. Du weißt gar nicht, du kennst deinen eigenen Körper nicht mehr.
Ja.
Weil der plötzlich ein kleiner Husten eine Lungenentzündung wird.
Ja, oder auch so, weil sich ja auch so vieles verändert. Ne? Also ich sage ja immer so, ich habe ja so eine dankbare Haut, also keine reine Porzellanhaut oder so, mehr so eine treue Seele ist meine Haut. Mehr wie so ein
Buddy.
Wie so ein, also ich nenne ihn ja immer so, nicht sonnenempfindlich, mehr so ein Lederlappen, wenn ich es mal sage. Also
aber netter Lederlappen,
ein total netter
schönes,
Leder.
Gutes Verhältnis
zwischen
euch. Genau, ein
gutes Verhältnis, meine Haut und ich, wir haben uns eingegroovt und plötzlich sehe ich aus wie ein pubertärer, aknebefallener, weiß ich auch nicht, Junge.
Hatte ich gar nicht.
Oh, ich hatte ganz schlimm und dann spielt das ja alles so nach seinen eigenen Regeln, ne? Ja. Und du denkst dir, was könnte das sein? Was ist das nur? Dann vielleicht könnten wir auch über sowas sprechen wie, also wir haben darüber schon mal gesprochen, aber auch so Nebenwirkungen der Chemotherapie, des Verdauungstrakts zum Beispiel oder der Verträglichkeit von Lebensmitteln, wo es ja herkommt. Und da muss man einfach sagen so, was ist da los? Was passiert da auf einmal? Warum reagiere ich so? Warum ist meine Haut so schlecht? Warum? Es ist plötzlich ja alles anders.
Genau. So wie es ist nicht nur die Diagnose, die einen schockiert, die der Körper ihm leider vergessen hat mitzuteilen, sondern alles, was danach kommt, du kennst deinen eigenen Körper nicht mehr. Weil du hast 40 Jahre lang, hat das super geklappt und ich habe Grapefruitsaft getrunken oder irgendwas. Und allein der Gedanke, warte, oder Ingwertee oder was weiß ich. Also Grapefruitsaft sollten wir eh nicht trinken. Schlechtes Beispiel.
Sagen, worauf willst du denn hinaus? Grapefruit?
Nee, aber weißt du, du kannst plötzlich, ich esse eigentlich gerne scharf, habe ich immer gedacht. Dann plötzlich schmeckt scharf nicht mehr. Deine ganzen Geschmacksknospen verändern sich total. Und ich fand's auch, ich bin wirklich so ein Kaffee-Junkie gewesen. Ich konnte wirklich nach der Chemo, wenn du mit einer Tasse Milchkaffee angekommen bist, dann konnte ich direkt, also hätte ich mich direkt übergeben können.
Ich habe das bei Ingwer, nicht bei Ingwer, sondern das hast du bei Ingwer, aber ich habe das bei Salbei.
Ja.
Ich hatte das an den Stimmbändern, also die Schleimhäute sind ja sehr, sehr angegriffen bei einer Chemotherapie und ich hatte das so viel Halsbeschwerden, Schleimhautprobleme und mir wurde immer empfohlen, das musst du mit Salbei spülen. Und neulich war ich in der Drogerie und da gab es so diese Gratis-Bonchis, ne?
Ja, ja.
Und ich war ein bisschen gierig und habe da reingegriffen. War leider ein Salbei-Bonbon. Und ich musste noch bezahlen, aber es ging wirklich so. Also es kommt einem hoch. So,
ja, es sagen ja auch viele Leute, dass sie so einen metallernen Geschmack im Mund haben. Ne? Das ist auch so. Oder dass Sachen, die einem jahrelang geschmeckt haben, eben man rennt plötzlich davon. Aber genauso habe ich es auch zum Beispiel mit Pflegeprodukten.
Das
fand ich auch sehr interessant.
Ganz, ja,
also ich habe zum Beispiel Sachen, die ich jahrelang benutzt habe, kriege ich plötzlich rote Pusteln im Gesicht davon. Also ich fand das auch sehr wichtig, da von Kosmetika, Cremes und sowas, da das Richtige zu finden, was überhaupt noch zu mir passt.
Ja,
also,
das stimmt.
Um es zusammenzufassen, mein Körper und ich mussten sich erstmal komplett neu wieder kennenlernen in dieser Situation.
Das würde ich uneingeschränkt genauso unterschreiben.
Ja, das war echt, also das war schon eine Erfahrung.
Ja, aber jetzt auch natürlich hat man eine andere Frisur, man muss sich anders, also ne? Also
ja,
man sieht ja auch anders aus. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, es ist nur der Körper, sondern es ist ja
auch optisch irgendwie auf jeden Fall.
Es ist optisch eine neue Situation, der du im Spiegel gegenüber trittst, aber du musst auch für einen fremden Körper plötzlich einkaufen. Ob das Lebensmittel sind?
Ja, das stimmt total.
Also, ob das Lebensmittel hast du so schön, sind oder Hautprodukte.
Schön gesagt, ja.
Und es ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so während der Chemozeit, wenn ich die Augen zugemacht habe und ich habe an mich gedacht, dann war ich immer noch die Frau mit den langen Haaren. Ich habe nie realisiert, dass diese Glatze auf meinem Kopf da ist. Kennst du das, wenn man nur früher beim Friseur warst und du hast dir Spitzen geschnitten und dann gehst du da mal so durch und auf einmal so komisch da, so von der Berührung fehlt da ein Stück.
Paula, als ich eine Glatze hatte und schwimmen gegangen bin, habe ich immer noch so gemacht. Ich habe mir die Haare nach dem Tauchen aus dem Gesicht gewischt, weil man es einfach so drin hat.
Ja, ich habe das mit dem Turban-Handtuch auf dem Kopf. Ja. Nach der Dusche so.
Ja.
Und dann irgendwann so, ach Gott, nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch jetzt.
Ja, man hat aber so seine Rituale auch.
Ja, das geht nicht raus.
Also, und ganz ehrlich, ich habe jetzt eine kurze Frisur. Ich mache das immer noch, wenn ich tauche und hochkomme, dass ich mir die Haare aus dem Gesicht wische.
Ja, ich bin auch so in der Bewegung drin gerade. Und es ist tatsächlich so, dass man sich, das ist ja nicht synchron.
Ja.
So wie man an sich denkt und so wie man wirklich aussieht, das ist so weit voneinander entfernt, dass man das Gefühl hat, es ist da jemand Fremdes. Ich hatte ganz oft das Gefühl so, mich begrüßt der Krebs morgens im Spiegel, weil ich wache auf, ich habe vielleicht einen schönen Traum gehabt, ich war, keine Ahnung, bin mit meiner Familie am Urlaub, es war alles gut, die Welt war Friede, Freude, Eierkuchen, es war alles in Ordnung. Und dann stehst du morgens vorm Spiegel und denkst dir,
wer ist dieser alte Mann im Spiegel?
Genau, das habe ich ganz oft gesagt. Wer ist dieser alte Mann im Spiegel? Weil die Haut wird ja ganz, ganz fahl und ganz dünn wie Papier. Und du hast keine Augenbrauen und keine Wimpern und keine Haare, keine Haarkontur. Und das tut ganz doll weh. Also mir tat das immer sehr, sehr weh, weil ich doch, wenn ich an mich dachte, immer noch die gesunde Frau mit den langen Haaren war.
Also du bist im Herzen immer ein Langhaarmädchen für mich,
immer.
Paula.
Ja.
Und bald werden sie wieder ganz lang und dafür lockig sein. Das ist ja für dich auch ganz neu, dass du plötzlich Locken hast.
Ja, hatte ich vorher nicht.
Ja.
Also ich hatte keine Locken, ich hatte nicht mal eine halbe Locke.
Spaghetti-Locken haben wir das immer genannt.
Spaghetti-Locken, ja. Also ich hatte sehr, sehr dünne, aber lange Haare.
Ja.
Und vielleicht kommt das wieder dazu. Vielleicht werden sie auch wieder kurz. Das ist ganz egal, aber weißt du, für mich war das auch ein großes, ich habe ja so ein großes Ego schon, würde ich schon sagen. Und für mich war es immer auch ein Ding der Selbstbestimmung, das mir genommen wurde durch den Krebs. Also nicht ich habe gesagt, ich habe jetzt Bock auf eine Kurzhaarfrisur, sondern ich habe es gemacht, weil ich krebskrank bin. Und das hat die Glatze mir morgens um 5 Uhr früh immer wieder ins Gesicht geschrien, ohne dass ich vorher einen Kaffee getrunken habe. Und das ist irgendwie auch so eine Sache. Also das muss sich erstmal irgendwann synchronisieren.
Ja.
Und als ich mich selber wieder in dieser Frau erkannt habe, da hatte ich so eine Art Pixie-Haarschnitt. Also eigentlich sah ich so aus wie du. das werde ich nicht vergessen. Das war nämlich auch ein schöner Moment. Mhm. Ich war mit meinem Sohn im Kino. Also ich habe einen kleinen Sohn, der ist 4 Jahre alt gewesen zum Zeitpunkt der Diagnose und mit dem war ich im Kino und da war eine verspiegelte Wand, also einfach wie es halt im Kino manchmal so aussieht, um Räume größer wirken zu lassen. Und es war, als hätte ich eine Freundin wiedererkannt, die ich sehr lange nicht gesehen habe.
Ach, wie schön.
Und es war wirklich so Gänsehaut und das Erste, was ich gedacht habe, ist, da bist du ja wieder.
Ach, ist das
schön. Ja, kriege ich auch wieder so Gänsehaut.
Ja, das hast du wirklich schön gesagt.
Ja, aber so, da bist du ja wieder. Und ab da war es so, dass ich dachte, ja, meine Haut ist anders, meine Haare sind plötzlich lockig, ich sehe irgendwie anders aus, aber ich habe mich da irgendwie wiedergefunden.
Super.
Und das ist, glaube ich, so ein Prozess, in dem man so fällt, weil man ja, wie gesagt, mit so vielen Veränderungen ausgesetzt ist.
Das hatte ich bei der Glatze gar nicht. Also das war ein Punkt, mit dem ich mich echt sehr, sehr schnell angefreundet habe. Ich fand es hinterher blöd, als dann durch das Cortison mein Gesicht so aufgegangen ist, weil da kannst du dann halt nicht mit so Haaren kaschieren. Aber bis dahin, am Anfang, sind ja auch noch die Augenbrauen und die Wimpern da. Und da hatte ich plötzlich so, ich habe so viele Komplimente auch bekommen, dass die Leute halt sagten so, ach guck mal, ich weiß, du reagierst da anders auf diese Komplimente. Aber ich habe mich so angeguckt und gedacht, du bist jetzt echt eine Type. Das ist echt ganz cool eigentlich. Und am Schluss fand ich es halt doof, weil da das Gesicht halt dann so dick geworden ist.
Ja.
Aber am Anfang, muss ich sagen, dachte ich so, ach, guck mal.
Also am Anfang habe ich gesagt, weil ja tatsächlich noch Augenbrauen und Wimpern da sind, als dann die Glatze da war, also bei mir war die Glatze nicht ganz am Anfang da, also bei mir war das so, meine Haare wurden auf 9 Millimeter geschnitten, das ist ungefähr eine Haarlänge von so, weil ich habe meine langen Haare gespendet. Und dann hast du diese 9 Millimeter und dann fallen die so unregelmäßig aus und ich sah aus wie zerrupft. Du, also ich hatte das hier auch. Sahst du die nackte Koffer und ja. Das war so eine Situation, da habe ich mich vor erschrocken, als sie ja. dann aber ganz ab waren ja. und als du diese glatte Haut dann auf der, mhm. dann habe ich mir gedacht, es ist nicht so schlimm, wie ich es mir immer vorgestellt ja. habe. Also es ist sowieso unwiderruflich gewesen, das war klar, dass das passieren wird. Ja. Es ist trotzdem ein Schlüsselmoment meines Lebens gewesen, dieser Ansatz vom Rasierer. Mhm. Das ist etwas, woran ich immer zurückdenken werde. Mhm. Da ist was passiert einfach. Die Krankheit ist sichtbar geworden. Ne? Für andere auch. Aber es war nicht so schlimm, wie ich es mir immer vorgestellt habe, tatsächlich. Also das muss selbst ich sagen, die ja im Herzen ja. ein Langhaar-Mädchen ja. ist. Sowas kann man sich nicht vorstellen. Also jemand, der nicht erkrankt ist, der kann sich das nicht vorstellen. Aber ich kann sagen, es macht was mit einem, aber es war dann nicht so schlimm.
Ja, weil ich fand's wirklich befreiend. Weil ich hatte an dem Morgen, es war der 1. Oktober, das weiß ich noch genau. Und ich wusste, meine Freundin...
Weltbrustkrebstag übrigens.
Es war zufällig der Weltbrustkrebstag. Und meine Freundin Christina hatte gesagt, sie wird vorbeikommen und mir die Haare abrasieren. Weil ja. die fingen, ich hatte gesagt, ich hatte Donnerstag die Chemo, die fallen mhm. jetzt aus. Und ich hatte schon die ersten Büschel so in der Hand. Und ich hatte ja Pixie-Cut auch. Mhm. Aber trotzdem hat es mich genervt. Und an dem Morgen habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich unter die Dusche. Das nervt mich so, dass überall die Haare rieseln. Jetzt rubbel ich mal so richtig da oben.
Alex, das ist nicht die beste. Also
ich habe so gerubbelt und gerubbelt und komme aus der Dusche und trockne mich ab und gucke in den Spiegel und habe so eine Tonsur. Also ich habe wirklich wie oben so ein Loch gehabt.
Entschuldigung.
Ja, und das sah wirklich schlimm aus. Mhm. Natürlich drehst du dich dann um, machst dich fertig und vergisst das wieder. Aber ich habe so meiner Freundin Christina die Tür aufgemacht.
Also,
und die hat nur geheult.
Ich wollte es gerade sagen. Das sieht räudig aus.
Das sah wirklich schlimm aus. Und ja. die hat mir dann die Haare abrasiert. Mhm. Aber die hatten immer gesagt, du musst aber 3 mm lassen, mhm. sonst gibt es Pickel auf der
genau.
Kopfhaut. Mhm. Also haben wir die abrasiert. Und ich habe es genau wie du gehabt. Ich hatte diese Flecken da. Und habe das dann am 4. Oktober, das ist dein Geburtstag, habe ich gesagt, nee, jetzt will ich aber schön aussehen. Und dann habe ich mir den Rest abrasiert. Und da war ich wirklich froh, dass diese Flecken, weil das sah dann nicht mehr krank aus. Mhm. Dann habe ich gesagt, jetzt könnte es auch extra sein.
Hattest du so eine, viele Frauen machen das ja, dass sie eine Übergangsfrisur schneiden. Hattest
ja,
du
ja,
das auch gemacht?
Ja, diesen Pixie-Cut hatte ich.
Also, achso, du hattest so schulterlange Haare, ne?
Ich hatte gerade teures Geld investiert und mir in London einen neuen Schnitt machen lassen, so halblang, einen Tag, bevor ich den Knoten gefühlt habe.
Ja, ich habe eine Haarglättung gemacht.
Ach ja, stimmt ja.
Das war auch nicht das beste investierteste Geld. Genau, ich hatte keine Übergangsfrisur. Mhm. Also ich bin
weil
wirklich,
du ja die gespendet hast.
Genau,
ne?
Ich habe die gespendet und dann.
Finde ich ganz toll.
Genau, und das ging an eine Kinderperücke. Mhm. Und bei den Kinderperücken ist es so, dass die langen Haare sehr, sehr beliebt sind. Mhm. Davon gibt es nicht allzu viele Spenden. Und man hat mich gefragt, ob ich das mache und nach Möglichkeit nicht. Schneide.
Ja.
Und das war schon.
Ja, dadurch hattest du den Übergang
nicht. Den Kontrast,
nicht, ne?
Der war schon heftig. Das muss ich schon sagen.
Weil für mich war es wirklich, dass ich diese Zwischenstufe hatte. Mhm. Ich hatte es auch den Kindern zuliebe. Ne? Meine waren halt 1 und 3 bei der Diagnose und 1 und 2 waren sie sogar. Mhm. Und ich habe gedacht, ich mache das so, dann haben die nicht so einen, so einen krassen Schnitt so von so auf Direktglatze. Und für mich war es auch, also dass ich mich halt ein bisschen dran gewöhnen konnte. Ne? Mhm. An mich selber.
Aber ich finde, jetzt wo ich ja auch stolze Besitzerin einer Kurzhaarfrisur bin, neuerdings auf meinem Kopf, ich muss sagen, trotzdem hat kurze Haare und Glatze für mich überhaupt gar keinen Vergleich. Mhm. Also, verstehst du, was ich sagen will?
Also,
finde schon wenig Millimeter, also allein schon das Duscherlebnis. Pass mal auf, wenn du gar keine Haare hast. Und das ist das Einzige, wo ich sagen kann, wow, ist der Duschstrahl deines Duschkopfes auf der nackten Kopfhaut. Das ist sensationell, das Gefühl. Das ist sehr belebend und erfrischend.
Ich habe dir erzählt, dass wir so einen schlechten Wasserdruck haben. Ne? Da war jetzt nicht so groß der Unterschied.
Bist du nicht fremdduschen gegangen? Hätten wir vorher uns mal ausgetauscht. Also ich sage es dir, das fand ich ein Sensatz. Also ich fand es wirklich ein schönes Gefühl. Abgesehen davon, dass es wirklich schnell geht. Aber diese super Empfindlichkeit an Haut, als unser Sinnesorgan, das ja einfach da ist, an Stellen, die kennst du diese Gabeln, die man so, weißt du, diese Dinger?
Ja, diese so.
So fühlt sich halt ein guter Duschstrahldruck auf der Glatze an. Also es ist wirklich unglaublich. Aber sobald auch nur 3 Millimeter Haar da ist, ist dieser Effekt schon weg.
Ja.
Und ich finde auch, dass wenn du Haare hast, hast du ja auch eine Kontur. Selbst wenn es nur 3 Millimeter sind, die hast du ja völlig ohne Haar nicht.
Ja.
Deswegen,
du hast eine hohe Stirn ohne
Haar. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin da erhobenen Hauptes durch diese
so kam es mir auch vor.
Zeit gegangen.
Also bei dir.
Ja. Punkt.
Ja. Hast du deine Glatze mit Shampoo oder Duschgel gewaschen?
Ich meine Glatze.
Ich hatte ganz lange darüber nachgedacht, über diesen Punkt. Ich sag jetzt nicht, was ich gemacht habe.
Ich weiß, was du gemacht hast, so. Alex. Wir sagen es den anderen aber noch nicht. Ich muss noch mal überlegen. Ich habe, was habe ich denn gemacht? Ich glaube, ich bin da ganz, ich bin da ganz pragmatisch mit Seife drüber.
Ja. Also ich habe Shampoo. Ich habe immer gedacht, also zum einen hatte ich immer das Gefühl, weil die haben immer gesagt, aus jeder Pore deines Körpers kommt dieses Chemogift raus.
Ja.
Und man soll das regelmäßig seine Haut waschen, auch die Gesichtshaut reinigen, weil sonst bricht das irgendwie überall aus.
Mhm.
Also habe ich natürlich mein Gesicht, mein Körper alles gereinigt. Und da habe ich gedacht, das gönne ich meiner Kopfhaut noch. Die ist ja sicher empfindlicher.
Ja, ist es so?
Jetzt hat sie nicht mal mehr den Schutz durch die Haare.
Ach.
Sie kriegt Shampoo. Ich habe nicht so viel Shampoo genommen, ein ganz mildes, aber ich habe immer die ganze Zeit durch meine Glatze mit Shampoo gewaschen.
Also bei mir war das so, ich habe so ein Aha-Erlebnis mit dem Shampoo. Und zwar, ich hatte in der Chemozeit ein unglaubliches Belohnungsding.
Mhm.
Also ich dachte irgendwann, ich muss mich für ganz selbstverständliche Dinge einfach belohnen, weil sie Meilensteine in meinem Leben sind.
Ja.
Und ich kam irgendwann von irgendeiner Behandlung, ich weiß es ja gar nicht, man kann sie auch gar nicht zählen. Es ist ja nicht so, dass man zur Chemo geht, zur Tüdelü und man ist fertig. Man ist ja praktisch jeden zweiten Tag bei irgendeinem Arzt unterwegs, sitzt in diesen Wartezimmern dieser Republik, sich den Hintern wund.
Und ich hatte Wartezimmer.
Ja, oder?
Ja.
Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, für Selbstverständlichkeiten brauche ich eine Belohnung, sonst halte ich das nicht durch. Und für mich hatte Drogerie-Shopping tatsächlich immer so einen Belohnungseffekt. Jetzt ist es ja so, dass du als Chemopatientin in der Drogerie kannst du Putzmittel und Zahnpasta kaufen oder Klopapier. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst,
Lippenstift.
Kauf mir jetzt was Gutes, genau. Aber so im Grunde, also kannst kein Shampoo, Bodylotion, hautsensibel. Also
hier,
es ist
Stifte. Wimperntusche geht auch nicht, stimmt.
Ja, genau. Also,
ist schon sehr eingeschränkt, das Repertoire für uns
glatzköpfige,
haarlose Frauen.
Genau, gehe ich da mit meiner schönen Seife drüber und ich hatte so einen Moment, es knisterte auf meinem Kopf, weil da wieder Haare sind, die knistern konnten. Und dann bin ich aufgestanden und habe gedacht, jetzt gehst du in die Drogerie und kaufst ein Shampoo.
Jetzt so ein richtig teures, gutes.
So ein richtig. Also du gehst einfach in die Drogerie und sagst, hallo Shampoo-Abteilung, ich bin wieder da. Was hat sich getan im letzten halben Jahr? Und das ist ein schönes Gefühl gewesen. Ich denke da immer wieder dran zurück. Also ich habe da immer so Momente, wenn ich jetzt, wenn meine Shampoo-Flasche, und weißt du, da habe ich auch nicht gespart, weil du sagtest, ich habe dann immer ganz vorsichtig mit ganz wenig Shampoo. Da geht es mir wie mit dem Turban auf dem Kopf.
Mehr ist mehr, ne?
More is more. Also wenn ich da, das ist bis heute so, ich habe kurze Haare, ich komme nicht raus. Also,
sehr froh, dass du deine Belohnungsshopping im Drogeriemarkt gemacht hast, weil ich habe das mit Kleidern gemacht. Weil ich habe ja meinen, das ist ja auch so ein, das passt eigentlich ganz gut zum Thema.
Mhm.
Ich habe mich mit Kleidungsstücken belohnt und Schuhen. Und ich bin jedes Mal nach jeder Chemo shoppen gegangen. Und ja, man sagt ja immer, das schlägt, so eine Krankheit schlägt sehr aufs Portemonnaie. Ja, war ich aber auch mit selber schon. Also ja, es war schon teuer, man hat weniger Geld zur Verfügung. Und ich habe meine ganzen Ersparnisse verbraucht und meinen Kleiderschrank ausgewechselt.
Ich wollte gerade sagen, hast du nicht alles einmal ausgewechselt?
Ich glaube ja.
Krass.
Also ich habe mich auch komplett neu gefunden. Ich habe diesen neuen, diese Type mit der Glatze, die wollte ich auch anders anziehen.
Ach so, du hast dann nicht nur praktisch für eine fremde Frau...
Nein.
Dinge eingekauft? Also,
nein, ich habe mich komplett identifiziert damit.
Ach so,
also ich habe nicht so eine fremde Frau. Ich habe gesagt, so, jetzt bin ich diese coole Type mit der Glatze.
Also du hast in den Spiegel geguckt, hast gesagt, du, wenn das jetzt mit der Glatze so bleibt, ist das total okay. Ich sehe deinen Charakter, der ich immer sein wollte und dich ziehe ich jetzt an. Oder wie? Also, ja. Weil es für mich so...
Ja, ich habe gesagt, ich habe mich plötzlich was getraut. Ich habe mich plötzlich an Farben rangetraut. Ich habe mir Doc Martens gekauft. Da habe ich gedacht, okay, Doc Martens und Glatze, kauf dir lieber noch ein Kleid dazu. Siehst du aus wie so ein Schlägertyp.
Ja, klar.
Genau. Und und so habe ich mich da langsam so rangetastet an Farben, an andere Schnitte, was ich nie getragen habe oder so. Und das war für mich so eine Belohnung, aber auch ein neues Entdecken meines Körpers.
Okay.
Der ja dann leider auch durch die Chemo ein bisschen dicker wurde und da musste ich dann nochmal neu umdenken.
Ich wollte gerade sagen, hattest du manchmal Streit mit deinem Körper?
Also da war ich dann am Schluss, dachte ich auch so, ach nee, jetzt habe ich schon keine Haare, jetzt muss ich noch so ein Gesicht haben. Das fand ich doof.
Ja, echt? Also war es nur das Gesicht? Oder?
Nein, auch dass ich 10 Kilo zugenommen habe in der Chemo, fand ich auch blöd, weißt du? Weil ich dachte immer, also du hast ja immer so ein Klischee im Kopf, ne? Mhm. Hast du schon mal gehört, da macht einer Chemo. Da gab es mal einen Film von so zwei Frauen, die haben im Krankenhaus Chemo gemacht und die eine war nur am Brechen und ist total dünn geworden. Und so habe ich mir das halt vorgestellt. Ich dachte auch, ich würde total dünn werden und nur brechen. Alles. Und am Anfang bei den ersten Chemos lief das auch noch in diese Richtung. Mhm. Ich dachte, ach super, ich hatte noch so 2 Kilo extra also Babyspeck und der war weg. Und ich so, ach, läuft toll, ich passte wieder meine Jeans rein.
Boah, Alex, also ich stelle mir gerade, Entschuldigung, ich muss gerade so festhalten, ich stelle mir gerade ein bisschen vor. Es ist gut, dass wir einige Wochen gebraucht haben, um unsere Lebenshaltung irgendwie synchron zu gestalten, weil während ich ja am Anfang der,
wir wären nie zusammen
der Diagnose in einem unfassbar tiefen Loch voller Angst sitze, kommst du so, oh, das ist aber super, jetzt bin ich 2 Kilo losgeworden. Ich glaube, ich hätte dich nicht gemocht.
Ich glaube auch.
Das muss ich einfach mal so sagen. Also ich habe das, ja, also war bei mir war
dieser Prozess. Aber es war wirklich, ich musste mich wirklich belohnen. Ich musste mich belohnen und ich habe es mit so Sachen gemacht. Ich habe mir gute Sachen getan, ich habe schöne Sachen gekauft, ich bin zur Thai-Massage gegangen. Und
ja, aber wir waren ja bei Streit mit dem Körper. Ja. Also ich habe das zum Beispiel so, ja, also ich habe natürlich auch zugenommen und wir haben ja auch, wir wurden ja in die Wechseljahre versetzt, also die schnell teilenden Zellen werden ja eliminiert, dazu zählen natürlich auch unsere Eizellen und mir ist einfach so wichtig, was hat das mit dir gemacht? Also sagt man jetzt sowas wie, wow, ich habe immer gedacht, warum habt ihr das getan? Warum habt ihr mir das angetan? Was war ich nicht gut zu euch? Oder habe ich irgendwie meine Weiblichkeit nicht gut gelebt? Also ich war einfach auch irgendwie so in diesem Warum-Prozess und habe mir einfach gedacht, was ist da passiert? Und als ich erfahren habe, dass ich einen Tumor in der Brust habe, der mich töten könnte, habe ich gedacht, raus, raus, raus.
Ja.
Das hat sich irgendwann wieder geändert. Also ich habe da wieder hingefunden. Mhm. Gut, unterm Strich. Also, aber das war ja nicht absehbar. Also es hat irgendwie auch damit was zu tun gehabt, dass ich meinem Körper nicht vertraut habe, weil ich das Gefühl habe, dass er mir etwas Schlechtes antun möchte. Also dieser Krebs, es ist ja eben nicht wie eine Grippe oder es ist ja eben nicht ein Virus. Ich habe mich nicht irgendwo angesteckt und es ist nichts Fremdes gekommen, was mir etwas getan hat, sondern diese Erkrankung, die einfach sehr, sehr schwer ist, weil wenn man sagt, du hast Krebs, dann kriegen die Menschen Gänsehaut und sie kriegen Angst, weil das eine Erkrankung ist, die aus einem selbst ja entsteht. Ich habe mich nicht angesteckt, das bin ich. Irgendwas ist in meinem Körper defekt, dass sich eine Zelle mutiert und da passiert irgendwas und mein Körper hat sie nicht erkannt und nicht zerstört. Das bin ich, das habe ich immer gedacht. Warum tust du das? Das war auch nochmal so ein Verhältnis, wo ich ins Körpervertrauen gegangen bin. Also was ist da passiert?
Ich glaube, ich habe diese Krebszellen nie als meine Zellen angenommen.
Aber theoretisch?
Ja, theoretisch, klar. Also, aber weißt du, da sagst du, okay, da ist jetzt eine Zelle, die ist mal ein bisschen ausgerastet. Ja? Und vielleicht wandern da auch welche. Aber sobald das eben so eine mutierte Zelle ist, gehört die nicht mehr zu meinem Körper. Das ist dann das ist die böse eine Zelle, die gegen meinen lieben Körper arbeitet, der hier wie bescheuert weiße Blutplättchen herstellt, die ganze Zeit diese ganzen Chemos überlebt. Und also ich hab schon gesagt, Körper, das machst du ganz toll. Mhm. Das sind diese blöden Krebszellen, die jetzt nicht mehr zu uns bei der Familie dazugehören.
Also du hast sie quasi enterbt.
Ich habe
also
sie enterbt. Gesagt,
aber weil faktisch ist es ja so. Also
vor
du hast
die Tür gesetzt habe ich sie.
Klar, aber eigentlich ist es ja tatsächlich so, es ist nicht eine Erkrankung, die du dir selber zugeführt hast, weil du ein verdorbenes Lebensmittel gegessen hast, sondern es passiert aus dir heraus. Irgendwo hat dein Fehler ein Programmierungsfehler vielleicht?
Ja, sowas? Vielleicht ist es einfach ein Ditch, hast du mal gesagt. Ditch.
Ich sage immer, mein Körper hat einen Ditch und das ist draus geworden. Und damit habe ich mich sehr schwer getan, ja. Tatsächlich. Und weißt du, ich habe ja das Ganze zweimal gehabt. Und ich habe mich dann einfach irgendwann gefragt, was ist da passiert? Also ist es vielleicht wirklich ein Fehler im System, was da passiert ist? Und ich habe meinem Körper sehr, sehr wenig zugetraut. Beziehungsweise ich habe es anders gesehen. Ich habe gesagt, irgendwas ist passiert. Dieser Krebs ist sehr stark. Kein Wunder, ich werde ja auch stärker. Also so ist. Ich habe es schon nicht als etwas Fremdes gesehen, ja, sondern als Teil von mir selbst.
Nee, das habe ich gar nicht. Also ich hatte immer so ein bisschen so gedacht, so mein Körper leistet Großartiges. Und wenn ich so an die Vergangenheit gedacht habe, habe ich immer gedacht, ich habe auch sehr viel Raubbau an meinem Körper betrieben. Also ein bisschen habe ich gedacht, so ich habe dem immer sehr viel zugemutet. Ich habe viel gearbeitet, ich war immer auf Achse, ich habe viel gemacht und ich habe mich zwar...
Du hast doch sehr gesund gelebt.
Ja, ich habe mich versucht auch gesund zu ernähren. Ich habe immer regelmäßig Sport gemacht und so. Das schon, aber... Ich war nicht immer gut. Also der musste halt auch mal, ne, wenn er gesagt hat, ich bin müde, dann musste der halt auch mal weitermachen. Da habe ich dann nicht so auf meinen Körper gehört. Und vielleicht habe ich dann manchmal so gedacht, so, ja, jetzt muss er auch noch durch die ganze Krebs-Dings durch, mein armer Körper.
Komisch, nee. Also da muss ich sagen, da bin ich irgendwie nicht so gewesen. Ich habe die unsympathische Variante gewählt. wie ja so oft, das muss man einfach so sagen. Ich habe immer gedacht... Also es kommt aus mir heraus und es ist stark und ich habe mir gedacht, ja, kein Wunder, ich bin ja auch irgendwie stark. Aber ich habe immer gedacht, warum gehen manche Leute wirklich schlecht mit ihren Körpern um? Und ich meine wirklich schlecht. Ja. Ich meine wirklich so richtig schlecht.
Das habe ich mir jedes Mal gedacht, wenn ich ins Krankenhaus gefahren bin und die Leute vor der Tür stehen sehen habe. Was ich an der Bushaltestelle, waren da ein paar Leute und die haben irgendwie Alkohol getrunken und sich gehen lassen und geraucht und wahrscheinlich auch ganz viel Drogen genommen. Und ich habe immer gedacht, so, guck mal, das habe ich mal, also so bin ich mit meinem Körper eigentlich nie umgegangen.
Ja, und trotzdem, wer geht denn mit der erhobenen Glatze in die Onkologie?
Genau.
Und das ist immer was, wo ich gesagt habe, nee, vielleicht war das keine Quittung deswegen. Weil
nee, als Quittung habe ich das auch nie.
Weil sonst hätten andere das vielleicht auch gehabt. Und das ist ja irgendwie das Unvorhersehbare.
So habe ich es aber auch nicht gemeint, dass es eine Quittung ist, sondern dass ich gedacht habe, ach Gott, ne? Manchmal hast du ihm auch ein bisschen viel zugemutet. Und jetzt muss er auch noch diesen Krebs machen. Also ich habe das nicht als Konsequenz, dass ich jetzt krank bin, sondern eher so, ach guck mal, das jetzt auch noch.
Ja, also ich habe schon immer gedacht, ich habe schon auch auf mich geachtet. Ich habe eine Familie, ich habe eine Verantwortung, nicht nur für mich, sondern ich manage einen Lebensstil von 3 Personen, die zu meiner kleinen Familie gehören, deren Haushalt ich führe. Ich habe eine Verantwortung und die Verantwortung habe ich angenommen als Mutter und als Ehefrau. Und wir haben uns schon gesund ernährt, mit schon mal einen Hang zu Ausreißern. Meine Güte,
hallo.
Ne?
Hat doch jeder mal.
Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, wir haben uns im Kino schon mal Popcorn gegönnt und es ist jetzt nicht so, dass ich da die Rosinen rausgeholt habe, während alle anderen Kinder irgendwie, ne, so. Ich habe manchmal gedacht, hätte ich da strenger sein müssen und bin aber zu dem Ergebnis gekommen, ich glaube, und das ist so das Ergebnis, was ich aus dieser ganzen Erkrankung eigentlich ziehe. Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Ob das in der Ernährung meiner Familie ist oder ob das in der Auseinandersetzung mit der Krankheit ist. Ich habe immer mein Bestes gegeben. Und deswegen ist es okay. Ob das gereicht hat oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, aber ich habe das immer besten Gewissens gemacht.
Ich wollte auch sagen, du drehst dich am Kreis, weil ich finde diese ganzen Fragen, warum und weshalb, das führt ja nirgendwo hin.
Nee.
Ich sag, wir haben alles nach bestem Gewissen gemacht und dann haben wir einfach Pech gehabt.
Ja.
Jetzt sitzen wir mit unseren Körpern und müssen lernen, dass der Körper neu ist, dass wir uns verändern, dass der Körper sich verändert, dass wir dieses Vertrauen in den Körper gar nicht mehr so haben können.
Dass wir Zeichen auch deuten können. Das gelingt mir noch nicht so gut.
Genau, man hat ja so eine Sprache auch mit seinem Körper. Ne? Zeichen deuten ist eigentlich was Schönes, wenn du das sagst, weil du weißt genau, jetzt kratzt es im Hals. Ne, musst du aufpassen, dass du jetzt nicht klickst, gehst mal einen Tag früher ins Bett und dann hast du auch keine Erkältung am nächsten Tag. Und das funktioniert plötzlich nicht mehr.
Also ich sage ja immer, wir haben ja das Immunsystem eines Kita-Kindes im ersten Jahr.
Ja. Aber mich würde interessieren, wo war denn bei dir der Punkt, wo sich das gedreht hat? Oder hat es sich überhaupt schon
was
gedreht?
Denn? Was meinst du genau?
Das Vertrauen in deinen Körper oder diese Freundschaft oder diese Freundschaft mit deinem Körper zu sagen, ja, wir verstehen uns wieder so ein bisschen. Jetzt weiß ich, was du meinst, wenn es im Hals kratzt. Bist du da wieder? Bist das du da wieder? Oder wo stehst du da gerade?
Ja. Das ist eine schöne Frage. Es gab wirklich einen Moment, also auch wie bei diesem, hey, da bist du ja wieder Moment, gab es auch so einen Moment. Wir sind noch nicht so.
Nee.
So sind wir noch nicht. Aber es wird ein bisschen besser. Und zwar in dem Moment, als ich, das ist nicht, also das ist normalerweise in einer standardisierten Brustkrebstherapie nicht so. Aber ich war nicht in einer standardisierten Brustkrebstherapie, weil ich ein paar Umwege zum Ziel führen musste. Und als die Behandlungen abgeschlossen waren, und wie gesagt, ich hatte ja zweimal Krebs und ich bin komplett abladiert, also das heißt, ich habe keine Brust mehr, ich trage Epithesen, mir musste die Brust entfernt werden, ich musste auf dieses Gewebe bestrahlt werden. Das ist keine übliche Behandlungsmethode, wenn die normalen Wege funktionieren. Und als das alles überstanden war und ich zurückgedacht habe, also ich habe mir richtig vor Augen geführt, welcher Weg und welche Ängste liegen eigentlich hinter mir und was zur Hölle haben wir eigentlich gerade durchgemacht und warum, also ne, warum nicht als rhetorische Frage, einfach mal so in den Raum gestellt und ich anerkannt habe, wow, 24 Chemotherapien, 7 Operationen unter Vollnarkose und ich bin dann an so einem Lauf mitgelaufen und ich hatte auch eine Schmerzmedikation mit Morphium tatsächlich und die habe ich abgesetzt und 2 Tage später, also schleicht man so aus, ne? Und 2 Tage später bin ich diesen Lauf gelaufen. Das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, wow, was ist eigentlich nicht möglich? Ja. Also ich habe mir gedacht, wie hast du das gemacht? Also es war, ich bin natürlich nicht in unter Zeitmessung gelaufen.
Hallo,
ich bin
nein,
auch mehr gegangen,
ging's doch gar
aber
nicht.
Es ist einfach so wirklich, dass man aus so einer ganz Krankenbettsituation ja wieder so ins Leben geht. So hat sich das angefühlt. Also es war vielleicht
ich
wie
fand
so ein
die Bilder auch so schön.
Ziellauf. Ja, es war tatsächlich wie ein Ziellauf. Also und da habe ich gedacht, was schaffst du eigentlich nicht, du unglaublich, also ich, ja, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Superwoman, ich sage ganz ehrlich, dieser Zieleinlauf und oh, ich habe mich so gefreut, Alex, ich habe gedacht, okay, und wir kriegen das hin, also wir werden auch wieder schneller und wir werden auch wieder kräftiger, also Chemotherapien fühlen ja auch zu Muskelschwund, also man hat ja ganz wenig Kraft auch in den Beinen, man hat so Wattebeine und
ist außer Atem, hat es auch so
und geschnauft. Am Ende dieser ganzen Geschichte, da konnte ich morgens meinen Kaffeebecher manchmal gar nicht halten. Ich hatte keine Kraft in den Fingern und da muss ich dir ehrlich sagen, als ich diesen Lauf gegangen bin, da habe ich gesagt, und das kriegen wir auch wieder hin. So, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, und das kriegen wir auch wieder hin. Das, ja, war so ein...
Ja, du hast ja auch eine sehr, du hast es eben angesprochen, dass sie dir auch die Brüste abgenommen haben und das ist ja echt nochmal eine ganz andere Nummer zum Thema Body Positivity.
Ja.
Aber man nähert sich an.
Ja.
Ich habe eben, wo du das gesagt hast, fiel mir gerade nämlich ein, ich glaube, ich hatte auch, zwar jetzt nicht so einen dramatischen Schlüsselmoment, aber ich hatte ja nun auch dieses, ich finde, was ganz schlimme Momente waren, das war, wenn ich nachts aufgestanden bin, weil meine Kinder geschrien haben und meine Finger und meine Beine und alles war so steif. Mhm. Ich hatte so eine Knochensteife.
Ich verstehe.
Ich glaube, das hast du auch. Ne? Mhm. Und dann denkst du, du gehst aus dem Bett und so, oh, komm schon.
Und dann denkst und du, brauchst erstmal so ein paar Momente.
Du gehst erstmal so gebückt und bis du dann irgendwie so gerade wirst. Und dann kam dass ich immer so geschnauft habe. Mhm. Ne? Also ich bin trotzdem auch bis zum Schluss bei meinem Onkologen immer, habe ich die Treppe genommen und nicht den Aufzug.
Echt?
Zweiten Stock.
Alles, alles ist gut.
Ich bin auch immer noch Fahrrad gefahren, aber ich habe alles so langsam gemacht.
Mhm.
Und wir haben so bei uns vorm Haus so einen ganz kleinen Berg.
Mhm.
Da musste ich immer das Fahrrad hochschieben. Ich habe das nicht mehr geschafft.
Mhm.
Und der Tag, als ich da bis oben hingefahren bin mit dem Fahrrad, da habe ich gemerkt, guck mal.
Hast du dich auch ein bisschen gefühlt, wie es super
hoch ist?
Ja, das sind einfach so, also ja, vielleicht ist es ein bisschen größenwahnsinnig.
Mhm.
Und natürlich trägt ein sowas wie Hoffnung durch die Erkrankung. Das ist ja ganz klar. Sonst müsstest du ja die Augen zulassen und dich hinlegen.
Ja, und das ist ja vorher immer nur Abbau, Abbau, Abbau.
Genau.
Und plötzlich merkst du, irgendwas verbessert sich gerade.
Richtig. Und dann denkst du dir, Wow, es gibt etwas, worauf ich wieder aufbauen kann. Also ich finde das irgendwie auch so, das kann man in Worten gar nicht beschreiben. Ja. Also wenn man das fühlt, das sind dann wirklich so, bei mir nämlich auch, ich wohne im vierten Stock ohne Fahrstuhl und ich habe dann immer im dritten eine Pause gemacht und als es nicht mehr ging, also wirklich so ganz alltäglich.
Ja, Momente, das sind so ganz kleine man Sachen wieder, manchmal, ne, wo man sich dann so freut.
Oh, da hätte ich am liebsten mich feiern lassen. Da habe ich gedacht, ey Leute, ich bin Oben, wo ist das Konfetti? Warum feiern wir das
ja,
nicht?
Ja.
Ja, das sind so Sachen, wo man sich denkt, ich hol's mir gerade zurück. Also ja, mein Alltag, den ich manchmal vielleicht auf dem Weg auch ganz verloren geglaubt habe.
Ja.
Und ich hätte das auch bezahlt.
Ja.
Also ich hätte auch gesagt, okay, dann gehe ich halt nicht mehr den vierten Stock hoch, aber lebe ich dafür länger, ginge das? Also ich hätte das schon immer eingetauscht, aber wenn man halt auch beides nehmen kann, warum sollte man da irgendwie zögerlich sein? Ja, spannend.
Ja, dann kommt der nächste Schritt natürlich, ne? Dann sagst du, okay, wann traust du deinem Körper jetzt wieder was zu? Das finde ich auch noch so eine ganz spannende Entwicklung.
Ja,
dass
stimmt.
Du sagst, okay, jetzt bin ich an so einem Punkt, wir nähern uns wieder an, mein Körper und ich. Wir haben langsam wieder so ein Vertrauen zueinander. Mhm. Aber was traue ich denn meinem Körper zu? Oder traue ich ihm vielleicht manchmal schon zu viel zu?
Wie war das
fand
bei
ich
dir?
So ein Balanceakt. Es fand ich sehr schwierig.
Bist du immer noch?
Immer noch, immer noch. Also ich habe es immer noch, dass ich ganz oft über meine Grenzen gehe, weil ich meinem Körper zu viel zutraue und denke so, ja, läuft ja wieder alles. Mhm. Und ganz schnell wieder in dieses, ist ja alles wieder gut, ich kann das alles wieder und ich kann es halt nicht.
Also du fällst von Superwoman zu Scheiterheiter.
Scheiterheiter, genau.
Okay, geht mir genauso übrigens.
Ja, ne?
Also tatsächlich teile ich das mit dir. Mhm.
Ja.
Also ich glaube, dieses, du sprachst es mal an, also dieses Fatigue-Syndrom, das ist dieser Erschöpfungszustand nach einer langen Therapiephase, der sich auch nicht wegschlafen lässt oder so. Also ich nenne es immer so ein bisschen der Körper-Burnout. Also der Körper ist einfach satt mit irgendwelchen Wiederherstellungen von gewissen Leistungen. Als ich das in meinem Leben integriert habe, diese Müdigkeit, also dass ich damit gut leben konnte, das ist ein ganz langer Prozess. Also es hat viel mit Selbstüberschätzung zu tun, ganz
total
oft. Grenzen
Ehrgeiz.
Überschreiten zu tun, mit Ehrgeiz zu
Ego.
Tun, Geduld. Also nur um so Schlagworte in den Raum zu werfen. Und das ist nicht immer schön, weil wer stößt schon gerne an seine Grenzen? Da habe ich schon mal so ein, da bin ich auch so ein bisschen ambivalent. Ne? Also es gibt Tage, da möchte ich meinen Körper huldigen und sagen, wow, wie du das gemacht hast, super, wuh. Und es gibt Tage, wo ich sage,
also,
warum kannst du einfach nicht eine halbe Stunde zum Sporttraining gehen? Warum nicht?
Ich habe wirklich, aber das ist wirklich, wo ich dann, da werde ich richtig sauer.
Ja, ich auch.
Weil ich möchte halt immer gerne viele Sachen machen. Ich möchte jetzt wieder im Leben sein. Mhm. Ich möchte an diesen ganzen Sachen teilnehmen. Mhm. Und mein Körper schleppt sich so ungefähr von der Arbeit gerade noch nach Hause. Und ich denke mir, oh Gott, jetzt muss ich noch die Kinder abholen. Ich schaffe das alles
und
nicht mehr.
Und früher war das ja so, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ging, aber früher war das so, ich habe gearbeitet, den ganzen Haushalt gemacht, aber auch noch abends mal eine Küche renoviert. Oder Freunden beim Umzug geholfen.
Ich bin auch so eine Nachteule.
Ja, ich auch.
Ich mache dann abends noch, dann bastel ich noch oder nee und so. Mhm. Und jetzt ist es aber so, ich bin froh, wenn ich 8 Uhr schaffe
geht
und
mir auch
ins Bett
so.
Gehen kann.
Also mein Tag ist auch eher früh zu Ende.
Ja.
Und trotzdem muss man sagen, natürlich die Dankbarkeitskeule kommt natürlich zurück. Ich glaube, wenn solche Probleme wieder Raum haben, für uns, dann ist das grundsätzlich ein gutes Zeichen.
Ja.
Und die Perspektive zu sehen und Luft nach oben zu haben, ist eigentlich auch immer eine schöne. Ne?
Ja, damit sind wir eigentlich schon fast jetzt beim Ende. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort,
die
oder?
Die Zeit rennt, finde ich auch.
Die Zeit rennt. Aber Vertrauen in den Körper zu haben und sich um Alltagsprobleme einen Kopf zu machen,
ist auch Arbeit.
Ist was
wie
schön.
Eine Beziehung.
Es ist Arbeit,
wie eine Beziehung.
Aber es ist was wirklich Schönes.
Genau,
wie
es ist.
In dem Sinne.
Macht's gut, ihr Lieben.
Vielen Dank fürs Zuhören und hört doch rein bei 2 Frauen, 2 Brüste, überall, wo es Podcasts gibt.